Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Es geht wieder los, die Filmfestspiele von Cannes beginnen. Ohne Netflix, dafür aber mit großen Namen unter den Filmkünstlern, mit Jim Jarmuschs Zombie-Komödie The Dead Don't Die. Da wird die 72. Ausgabe des Festivals eröffnet. In 10 Tagen gibt es 20 weitere Filme, unter ihnen auch die Weltpremiere von Quentin Tarantinos Film Once Upon a Time in Hollywood mit Leonardo DiCaprio. Das Programm setzt auf Vertraute, auf große Namen der Branche. Und ähnlich wie im Sport, da geht es dabei nicht nur um die schönste und überflüssigste Sache der Welt, sondern natürlich auch ums Geschäft. Kino und erst recht so ein Festival dieser Art sind natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor, bei dem Stars eine große Rolle spielen. Hören Sie zunächst und zu Beginn dieser Ausgabe von Kultur heute im Deutschlandfunk einen Ausblick zum Auftakt des Festivals von Maya Elmenreich.
Na Gott sei Dank. Der kleine Quentin wird in Cannes endlich mal wieder Sonne tanken dürfen. Monatelang hat er schließlich im düsteren Schneideraum gesessen, Tag und Nacht durchgearbeitet und am Ende mit Erfolg. Quentin Tarantinos jüngster Film ist auf den allerletzten Drücker fertig geworden für den Wettbewerb von Cannes. Aufatmen bei ihm und seinem Team, noch größere Erleichterung beim Festivalleiter Thierry Frémaux. Dem, der ohnehin mal gerne durch undiplomatische Wortwahl auffällt, entfuhr denn auch ein besonders überhebliches Lob. Quentin Tarantino sei ein wahres Kind von Cannes, zuverlässig und pünktlich. Brav, kleiner Quentin. Den wird das paternalistische Schulterklopfen allerdings wohl kaum tangieren. Der Superstar des US-amerikanischen Autorenkinos ist bekanntlich hartgesotten. Ob in seinem neuesten Film allerdings so viel Blut fließen wird, wie einst in seinem Goldene Palme-Gewinner Pulp Fiction? Wer weiß. Tarantino spielt in Once Upon a Time in Hollywood dafür gleich mehrere Trümpfe aus. Leonardo DiCaprio und Brad Pitt führen die Besetzungsliste an, in dieser filmischen Hommage an die Kinowelt von Quentin Tarantinos Kindheit. Mit dem Film im Film, mit der Ehrerbietung gegenüber der eigenen Zunft, fährt man immer gut bei den großen Festivals. Sich selbst zu feiern, das ist schließlich Teil des Business. Das weiß auch der Spanier Pedro Almodóvar, der das komplizierte Leben eines Regisseurs verfilmt hat. Almodóvar, auch er ein Palmenveteran, ein Wiederholungsgast an der Croisette, wie übrigens viele, die im diesjährigen Wettbewerb vertreten sind. Ken Loach zum Beispiel oder Terrence Malick, auch die Dardenne-Brüder aus Belgien. Sie alle besitzen Dauerkarten. Kommt ein neuer Film von ihnen, folgt umgehend eine Einladung nach Cannes. Wiedersehen macht schließlich Freude. So liest sich die Liste der insgesamt 21 Palmenanwärter über weite Strecken mal wieder wie die Gästeliste eines goldenen Klassentreffens. Anwärter, wohlgemerkt. Denn die Filmemacherinnen muss man förmlich mit der Lupe suchen. 4 aus 21, das ist kein guter Schnitt, aber schon besser als bisher. Dafür schmückt sich Thierry Frémaux mit einer paritätisch besetzten Palmenjury. 4 Frauen und 4 Männer von 4 Kontinenten. Mit dem mexikanischen Regisseur und mehrfachen Oscar-Preisträger Alejandro González Iñárritu an der Spitze. Bei aller Weltläufigkeit jedoch sind und bleiben die internationalen Filmfestspiele von Cannes ein französisches Festival, bien sûr. 6 der 21 Wettbewerbsfilme kommen aus Frankreich. Keiner übrigens aus Deutschland, das soll nicht verschwiegen werden. In Frankreich gilt das Kino als nationales Kulturgut und die Kinobetreiber sind dort so mächtig wie wohl sonst nirgends. Deshalb steht Cannes auch weiterhin für das cineastische Gemeinschaftserlebnis im abgedunkelten Saal. Ohne einen echten Kinostart läuft hier nichts. Während in Venedig im vergangenen Jahr der Netflix-Film Roma das Rennen machte, bleibt man in Cannes resolut. Hier kommt keine Streaming-Dienstproduktion ins Programm. Vorerst zumindest. Das Kino ist tot, es lebe das Kino. Jim Jarmusch wird mit einer Zombie-Parodie am Dienstagabend die Filmfestspiele eröffnen. The Dead Don't Die. In Cannes ist und bleibt man zuversichtlich.
Mehr von und mit Maya Elmenreich vom Filmfestival an der Croisette morgen hier in Kultur heute. Und darüber hinaus schreibt sie Postkarten aus Cannes. In den kommenden 1,5 Festivalwochen wird sie regelmäßig ihre Eindrücke schildern, in Miniaturen, kleinen Geschichten, Besonderheiten erzählen. Zu finden sind diese Postkarten auf der Kultur heute Seite unter www.deutschlandfunk.de. Der Europawahlkampf hat Fahrt aufgenommen. Man sieht es, in den Innenstädten nehmen die Plakate zu. Die Plakatdichte von Euphorie indes kann kaum die Rede sein. Den Europa-Befürwortern und Freunden reichen das nicht aus, die Parteien. Sie haben Bewegungen, Initiativen und Vereine gegründet. Unter ihnen auch der frühere EU-Parlamentspräsident und SPD-Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat Martin Schulz. Vergangene Woche hat er den von ihm mitgegründeten Verein Tu was in Berlin vorgestellt.
Wir dürfen das Gespräch über Europa nicht denen überlassen, die Europa zerstören wollen. Denen darf es in Europa keinen Platz geben.
Sagt Martin Schulz, Mitgründer des Vereins Tu was für Europa. Und er spricht das Problem zunehmender Abkehr vom liberalen europäischen Gedanken zutreffend an. Wesentliche Bestandteile von Rechtsstaatlichkeit oder auch das politische Projekt der europäischen Einbindung sind heute in einigen Teilen Europas heftig umstritten. Kurz vor den Wahlen zum Europaparlament ist von EU-Begeisterung wenig zu spüren. Im Gegenteil, links, Rechtspopulismus grassieren, das führt zu einem scheinbar paradoxen Ergebnis. Bei der EU-Wahl werden EU-skeptische Stimmen gestärkt. Philipp Mano lehrt Politikwissenschaft an der Universität Bremen und hat vor wenigen Monaten das Buch Die politische Ökonomie des Populismus veröffentlicht. Ihn habe ich gefragt, welche Ergebnisse haben die Europawahlen in der Vergangenheit gebracht, die sich jetzt fortzusetzen scheinen?
Europawahlen sind lange Zeit immer als nationale Protestwahlen verstanden worden in der Politikwissenschaft. Es geht ja nicht darum, die nächsten 4 oder 5 Jahre eine nationale Regierung zu wählen, unter der man dann ja zu leiden hat, sondern irgendwo da im fernen Brüssel wird ein Parlament besetzt. Und das führt einmal dazu, dass viel weniger Leute zur Wahl gehen. Das führt aber auch dazu, dass eher Unzufriedene mobilisiert werden. Also die Leute, die so ganz mit sich und der Politik im Reinen sind, die gehen eher nicht zur Wahl. Und das hat in der Vergangenheit immer dazu geführt, dass häufig von Denkzettelwahlen gesprochen wurde, von Protestwahlen, von Barometerwahlen, Stimmungswahlen, wenn man so möchte. Und das hat eher politisch extremeren Parteien gut getan, eher kleineren Parteien, auch eher Parteien, die nicht in der Regierung sind. Das hat dann insgesamt auf dem Aggregat, wenn man die Zusammensetzung des Europaparlaments sich anschaut, zu dem etwas ironischen oder man kann auch vielleicht sagen tragischen Ergebnis, dass im Europaparlament sich eigentlich relativ viel Europaskeptiker tummeln.
Das klingt in der Tat widersprüchlich, oder?
Ja, tut es auf den ersten Blick. Wir wissen ja aber auch, dass natürlich die Mehrheiten des Europaparlaments, die sind in der Mitte völlig klar. Also bislang die beiden großen Parteigruppierungen, EVP, die Christdemokraten und dann die Sozialdemokraten, die ja eigentlich immer eine pro-integrationsgroße Koalition gefahren haben. Das ist so das Bild, was uns bekannt ist, auch teilweise so mit Überbandespielen, Schulz als Parlamentspräsident und Juncker von der EVP als Kommissionspräsident. Aber wenn wir eben uns das ganze Spektrum anschauen, das heißt auch die linksextremeren und die rechtsextremeren Parteien, so haben die insgesamt doch relativ hohe Anteile, Sitzanteile, auf alle Fälle stärker, als sie das normalerweise in nationalen Parlamenten haben.
Ich habe bis hierhin bei Ihnen 3 Dinge rausgehört. Das erste war das Mobilisierungsproblem, das zweite war das der Protestwahlen und das dritte war, dass im Ergebnis, im Effekt eine Stärkung extremerer Parteien dabei herauskommt. Nun haben wir sezessionistische oder populistische Tendenzen in vielen Ländern Europas, in weiten Teilen Europas, Misstrauen auch gegenüber dem Binnenmarkt, der drückt sich aus in so Formeln wie »Geht's noch, Brüssel?« auf Wahlplakaten, das ist nicht eher eine Freundschaftserklärung, es ist eher eine Feindschaftserklärung gegen Brüssel. Ist das EU-Friedensprojekt nachhaltig gestört?
Naja, es ist in der schweren Legitimationskrise, das kann man glaube ich schon so sagen. Wenn wir jetzt die Prognosen uns anschauen, jetzt für die Wahl, die ja sich vom 23. bis 26. hinziehen wird, also mit terminlich leicht abgestuft in den verschiedenen Mitgliedsländern, muss man jetzt vielleicht auch nicht zu einer Komplettdramatisierung greifen. So ganz grob gesprochen, der Anteil euroskeptischer Parteien voraussichtlich wird so um die 250 Sitze liegen. Das ist, wenn wir bei 750 oder 751 Sitze fürs Gesamtparlament sitzen, ist das natürlich, sind das satte 30%, ganz genau, oder 33 dann eben sogar. Und das ist natürlich, das ist eine Bank, völlig klar. Was eben auch ein Einschnitt sein wird, aller Voraussicht nach, wird eben die große Koalition aus EVP und Sozialdemokraten ihre Mehrheit verlieren. Das ist tatsächlich auch ein Einschnitt. Jetzt geht nicht alles, was Christ und Sozialdemokraten verlieren, was wahrscheinlich jeweils 40 Sitze sein sein werden. Das ist auch wirklich nicht wenig. Geht jetzt nicht zu den Links- und Rechtspopulisten. Die Mitte, die ALDE, die Liberalen, besonders gestärkt mit durch Macron und République en Marche, werden wahrscheinlich stark zugewinnen. So, also insofern einerseits, ja, ist der Anteil der hochskeptischen Parteien wird sich wahrscheinlich doch deutlich verstärken und sie werden irgendwie auch einen sehr, sehr zusammengenommen hohe 30% dann eben repräsentieren. Aber damit ist natürlich nicht das ganze Integrationsprojekt jetzt irgendwie gefährdet und eine Pro-Integrationsmehrheit gibt es natürlich dann trotz alledem noch.
Woran liegen denn diese Unterschiede, diese kulturellen Unterschiede auch zwischen den Mitgliedstaaten? Ist es einfach, dass es ein Unterschied ist, ob man in Kopenhagen oder in Athen zur Schule geht und einkaufen geht, also zwischen Dänen und Griechen, ist der Unterschied jetzt doch größer, als wir immer dachten?
Na, es ist mit Sicherheit ein Unterschied, ob sie in Kopenhagen zur Schule gehen oder in Athen. Ob das jetzt kulturell ist, wäre eine zweite Frage. Also die Liste der Europawahl war 2014, das heißt, sie war noch ganz klar von den Ausläufern auch der Euro-Krise mit beeinflusst. Die wirkliche Grexit-Diskussion kochte ja 2015 dann nochmal hoch. Also wir haben einfach auch große Europäisierungskrisen erlebt. So 2015 war eben dann auch die Flüchtlingskrise. Wie wir wissen, ist der Norden von den Migrationsströmen eher betroffen gewesen. Wie wir wissen, ist die Peripherie, aber vor allen Dingen eben Südeuropa stärker von der Euro-Krise betroffen gewesen. Also dass wir dann erstmal 2014 populistischen Schub bekommen haben in diesen Zeiten der Euro-Krise, dass wir jetzt auch nochmal einen populistischen Schub bekommen werden in Reaktion auf die Flüchtlingskrise, auch wenn der Höhepunkt natürlich vorbei ist, ist plausibel oder zu vermuten und das hat dann weniger mit Kultur zu tun, sondern wahrscheinlich tatsächlich mit Unzufriedenheit damit, dass ja Europa auch in beiden Krisen keine besonders gute Figur gemacht hat.
Würden Sie zustimmen, wenn ich Sie so zusammenfasse, die Mobilisierung unter den liberalen Wählern ist eher schwächlich, wobei hingegen die Mobilisierung der Protestwähler oder der Extremwähler leichter fällt? Also einfaches Beispiel, Nigel Farage steckt den Kopf aus dem Sand, sagt, dass er wieder da ist, eine neue Partei gründet und sammelt Anhänger hinter sich, ohne dass man weiß, was er eigentlich vorhat. Also mit europäischer Republik und freiheitlich verfassten liberalen Demokratien hat das immer weniger zu tun, oder?
Ja, das Farage-Beispiel ist natürlich jetzt vor dem Hintergrund des Brexits und auch dieser Hängepartie und auch eben da eigentlich ja durchaus dem Versagen sowohl von den Tories als auch Labour vielleicht ein Spezialfall. Klar, der Brexit selbst ist natürlich eine große Misstrauenskundgebung gegenüber der EU, wie man sie sich kaum prononcierter vorstellen kann, völlig klar. Aber der Umstand, den Sie zunächst angesprochen haben, dass Europawahlen schon seit jeher es sozusagen ideologisch intensiver führenden Wählern es leichter gemacht haben, zur Wahl zu gehen, während es so eine eher, saturierte Mitte dann eher nicht zur Wahl geht und dass das insgesamt immer schon dazu geführt hat, dass kleinere Parteien, politisch extremere Parteien und damit auch im Regelfall EU-skeptischere Parteien ins Europaparlament gewählt wurden. Das ist jetzt nichts völlig Neues. Vielleicht ist es in seiner Intensität ein bisschen stärker geworden.
Sagt der Politikwissenschaftler Philipp Mano zu den Europäisierungskrisen und den populistischen Schüben vor der Europawahl. Als Vizekanzler Willy Brandt, und das ist lange her, auf der internationalen Funkausstellung 1967 das Farbfernsehen in Betrieb nahm und den Startschuss für ein neues Übertragungsverfahren gab, da waren nicht wenige skeptisch. Die Farbe würde doch vom Inhalt ablenken und begünstige doch nur unkünstlerische Produkte. So dachte man und sprach man wirklich. Heute wäre ein, sagen wir, Farbfoto von Willy Brandt, damals mit Bürstenhaarschnitt, wie er auf den roten Knopf drückt, ein schönes Zeitdokument. Und damals machte man mit so etwas auch ganze Dia-Abende. Der amerikanische Fotograf, um den es jetzt geht, ist eigentlich für seine Schwarz-Weiß-Fotos aus dem New Yorker Alltagsleben bekannt. Der sogenannten Street Photography, Gary Winogrand. Eine Ausstellung im Brooklyn Museum zeigt nun einen unbekannten Teil seines Oeuvres, nämlich die fast vergessenen Farbfotografien und Dias dieses Pioniers der Schnappschussästhetik. Eine Auswahl aus 45.000 Bildern, die zwischen 1950 und 1960 entstanden. Hören Sie aus New York Sascha Werner über Farbdiafilme des Fotografen Gary Winogrand.
Dia-Abende. Das Rattern des Projektors ist so unbarmherzig wie das Gequassel des Gastgebers, die Bowle längst ausgetrunken und die Gäste sind kurz vor dem Koma. An diese qualvollen Höhepunkte des kleinbürgerlichen Gesellschaftslebens fühlt sich erinnert, wer alt genug ist, um die Zeit vor Instagram erlebt zu haben und diese Ausstellung betritt. Aber zum Glück nur kurz. Denn es hat gute Gründe, dass die 450 Farbaufnahmen von Gary Winogrand im Brooklyn Museum an die Wand projiziert werden und nicht, wie zu erwarten, in sauberen Rahmen hängen. Dass Szenen von Sonnenbadenden auf Coney Island neben solchen von Anzugträgern in Midtown Manhattan aufleuchten und die Theke eines Diners auf einen Mann folgt, der in Unterhosen seinen Wagen wäscht. Kurator Drew Sawyer.
He presented it in his lifetime as slideshows, which was partially, I have to imagine, because of cost.
Winogrand habe diese Arbeiten aus den 1950er und 1960er Jahren selber hauptsächlich in Diaform gezeigt. Die Farbfilme zu entwickeln wäre viel zu teuer gewesen. Der Nachlass des legendären amerikanischen Fotografen enthält über 45.000 Dias, von denen keine Abzüge existieren. Eine erstaunliche Anzahl für jemanden, der zum Inbegriff der schwarz-weißen Straßenfotografie geworden ist. Und noch erstaunlicher, dass diese New Yorker Ausstellung sich als erste überhaupt mit diesem Teil von Winograns Werk befasst. Zum einen verhinderten die hohen Kosten, dass diese Aufnahmen besser bekannt geworden sind. Zum anderen lag es am schlechten Ruf. Farbfotografie galt als vulgär und wurde mit Amateuren, mit Illustrierten und mit der Werbung in Verbindung gebracht. Winogrand, der immer wieder selber als Fotojournalist und Werbefotograf arbeitete, um über die Runden zu kommen, war sich dessen durchaus bewusst. Es sollte noch Jahre dauern, bis Fotografen wie William Eggleston und Stephen Shore die Farbfotografie salonfähig machten. Und doch konnte Winogrand nicht davon lassen. Oft trug er zwei Kameras bei sich, eine mit einem Schwarz-Weiß, die andere mit einem Farbfilm.
In some cases there's a color variant equivalent to a well-known black and white work.
Von manchen seiner berühmtesten Aufnahmen gibt es sogar zwei Varianten. Etwa vom Bild des Paares im Central Park von 1967, sie blond und weiß, er Afroamerikaner, das mit Schimpansen in Babykleidern herumspaziert. Anders als in der kommerziellen Fotografie, wo Farbe effekthascherisch eingesetzt wurde, fungiert sie bei Winogrand lediglich als zusätzliches deskriptives Element. Kurator Drew Sawyer.
The sort of consumer culture in the United States in the post-war period.
Die Konsumkultur im Nachkriegsamerika war erfüllt von bunten Produkten, seien es Kleider oder Ketchupflaschen oder Gartenstühle. Das interessierte Winogrand. Er konnte diese Kultur genauer abbilden, indem er selber Farbe verwendete.
It's such an important part of that.
Gary Winogrand wollte mit seinen Bildern keine Geschichten erzählen, weder schwarz-weiße noch farbige.
Er sprach häufig darüber, dass Fotografien lediglich das Potenzial für eine Geschichte enthielten und auch nicht nur für eine, sondern für viele.
Während es in Zeitschriften und auf Plakaten um Botschaften geht, sprechen Winograns Aufnahmen von der Ambiguität des Alltages. Seine Fotografien können alles oder nichts bedeuten. Es bedeutet jedoch eine Menge, dass man diesen Meister des Schwarz-Weiß nun endlich auch in Farbe kennenlernen kann. Mit Diaprojektor, aber ohne Gequassel.
Sagt Sascha Werner über den Fotografen Gary Winogrand. Vor zwei Jahren hat sich der europaweite Solidaritätspakt von Kulturinstitutionen gebildet. Er heißt Die Vielen. Heute zieht Österreich mit einer Erklärung nach und Einzelheiten dazu hat Katrin Weller in den Kulturmeldungen.
Ein Zeichen für die Kunstfreiheit. Rund 270 österreichische Kunstschaffende und Kulturinstitutionen haben die sogenannte Erklärung der Vielen unterzeichnet. Darunter das Burgtheater Wien, die Bregenzer Festspiele, das Kunsthaus Graz und die Wiener Festwochen. Durch die Erklärung solle der Zusammenhalt in Kunst und Kultur artikuliert werden, als Teil des zivilgesellschaftlichen Engagements gegen eine rechtspopulistische Politik der Abwertung und Ausgrenzung. In Deutschlandfunk Kultur erklärte die österreichische Autorin und Dramatikerin Gerhild Steinbuch, warum sich die Künstler nun zusammentun.
Das eine ist, dass natürlich durch die FPÖ in der Regierung immer wieder Mitglieder dieser Partei gibt, die eigentlich menschenfeindliche oder rechtsextreme Äußerungen tätigen, von denen sich dann die FPÖ wiederum distanziert und die als Einzelfälle tituliert. Diese Liste der Einzelfälle ist mittlerweile sehr, sehr lang. Durch diese Distanzierung entsteht aber trotzdem eine Art von Struktur und Normalisierung, die auch dadurch verstärkt wird, dass die ÖVP, der Koalitionspartner, sich eigentlich nicht klar dagegen positioniert. Das andere ist, dass im Hintergrund außerdem Abbau und Umbau des Sozialstaats in Österreich stattfindet, also die Familienbeihilfe wurde indexiert, Mittel für Sprachkurse werden gestrichen, die Mindestsicherung für Subsidiarschutzberechtigte wurde auf Null gesetzt. Also es gibt diese Art von Maßnahmen. Gleichzeitig gibt es auch eine Sprache der Verrohung, eine Sprache von oben nach unten, die Einzug hält, die mittlerweile sehr massiv ist. Und gerade aus dem heraus ist es natürlich für Künstlerinnen und Künstler, die ja immer an Strukturen ansetzen und auch andere Möglichkeitsräume denken müssen, jetzt gerade umso wichtiger, sich in Österreich zu positionieren.
Sagte die Autorin Gerhild Steinbuch in Deutschlandfunk Kultur. Sie hat die Erklärung der vielen in Österreich unterzeichnet, die heute im Wiener Volkskundemuseum vorgestellt wurde. Sie tragen rote Roben mit schwarzem Samt und sorgen für Ordnung im Kölner Dom, die Domschweizer. Bislang waren alle männlich, aber das ändert sich nun. Erstmals übernehmen 4 Frauen das Amt. Sie sind damit die ersten Domschweizerinnen Deutschlands. Die Domschweizerinnen im Alter von 35 bis 55 Jahren werden in Teilzeit arbeiten. Eine von ihnen ist die Wirtschaftsjuristin Andrea Petzenhauser.
Mich faszinieren einfach die ganzen Menschen, die herkommen, die Kirche als Bauwerk oder der Dom als Bauwerk, natürlich auch die Kirche als solches und einfach ja, das Gesicht zu sein, einfach die Leute auch begrüßen zu können und willkommen zu heißen.
Die Domschweizer blicken schon auf eine lange Tradition zurück. Sie sind seit dem 17. Jahrhundert am Kölner Dom belegt. Nun auch Frauen zum Amt der Domschweizer zuzulassen, sei ein richtiger und wichtiger Schritt, sagte Dompropst Gerd Bachner. Die Vorstellung der Domschweizerinnen hänge aber nicht mit der Protestaktion Maria 2.0 zusammen, bei der Frauen derzeit bundesweit für mehr Mitspracherechte in der Kirche demonstrieren. Der Philosoph und Schriftsteller Peter Sloterdijk übergibt sein Archiv dem Deutschen Literaturarchiv Marbach. Dazu gehören zahlreiche Manuskripte, Notizen und Entwürfe, Materialien aus seiner Studienzeit, Lebensdokumente und Fotos. Eine Besonderheit im erworbenen Bestand bilden laut Literaturarchiv die 140 Notizhefte, in denen Sloterdijk philosophische Aphorismen, Reiseberichte, Lektüreeindrücke und Kommentare zum politischen Tagesgeschehen festgehalten hat. Diese wurden bisher teilweise publiziert. Im Vorlass finden sich darüber hinaus auch Korrespondenzen mit Weggefährten wie Rüdiger Safranski, mit dem er jahrelang das philosophische Quartett im ZDF geleitet hat. Hinzu kommen Audiodateien von zahlreichen Vorlesungen und Vorträgen.
Das war's von Kultur heute. Michael Köhler, danke für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Sie hören nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Wie gewohnt, der Europäische Gerichtshof zwingt Arbeitgeber zur Arbeitszeiterfassung, ist ein Thema und der Fall Monsanto. Schadenersatz bringt Bayer durchaus in Bedrängnis. Ihnen einen guten Abend wünscht noch einmal Michael Köhler.